Deutschlandradio Kultur 2254 2254.
Nichts als Lippenbekenntnisse bei den G8. Warum schreitet die Welt nicht ein im Syrien-Konflikt? Das soll heute unser Thema sein in den Nachtgesprächen am Telefon. Und wenn Sie Ihre Meinung sagen wollen, dann wählen Sie die 00800 2254 2254. Am Mikrofon ist wieder Jan-Christoph Kitzler. Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ich gebe es ja gerne zu, das ist ein Thema, über das wir auch schon vor einem Jahr hätten diskutieren können oder vor einem halben Jahr. Wir haben an dieser Stelle auch schon über Syrien diskutiert. Aber es gab vielleicht doch noch eine gewisse Hoffnung, dass bei diesem G8-Gipfel in Nordirland, der heute zu Ende gegangen ist, die mächtigsten Staaten der Welt endlich mal an einem Strang ziehen. Aber nichts von dem. Am Ende gab es zum Thema Syrien vor allem eines: heiße Luft. Und anstatt dass die G8-Staaten eine gemeinsame Strategie entwickeln und verfolgen in Sachen Syrien, gibt es nun immerhin eine Spendenaktion, Spendenmillionen für die vielen Menschen, die angesichts des Bürgerkriegs in Syrien auf der Flucht sind. Und was ist es wert, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Barack Obama am Ende zwar verkünden, dass sie sich für eine friedliche Lösung einsetzen wollen, wenn sie andererseits aber Waffen in die Region liefern, und zwar an jeweils die andere Seite. Russland beliefert das Assad-Regime, die USA wollen inzwischen auch ganz offiziell die Rebellen beliefern. Ist das verantwortungsvolle Politik? Fast 100.000 Menschen sind im syrischen Bürgerkrieg inzwischen ums Leben gekommen. Es sieht nicht so aus, als ob an den Opferzahlen sich etwas ändern könnte. Ein Ende ist nicht in Sicht. Warum also haben die G8-Staaten offensichtlich nicht den gemeinsamen Willen, das Blutvergießen in Syrien zu beenden? Lässt sich dieser Konflikt überhaupt beenden von außen? Was halten Sie davon, wenn Waffen an die Aufständischen geliefert werden? Ist das vielleicht eine Lösung, um die zu schützen? Wählen Sie die 00800 2254 2254 und sagen Sie Ihre Meinung live in der Sendung. Und wenn Sie aus dem europäischen Festnetz anrufen, ist das Gespräch für Sie kostenfrei. 00800 2254 2254. Fast 100.000 Tote müssten doch eigentlich reichen, damit die mächtigsten Regierungschefs der Welt sagen, es reicht. Fast 100.000 Tote hat der Bürgerkrieg in Syrien bisher gefordert. Ein Ende ist noch immer nicht in Sicht. Und das liegt nicht nur an der Lage in Syrien selber, sondern auch daran, dass ausländische Mächte in Syrien ihre Stellvertreterkriege führen. Und alle liefern Waffen, manche Staaten schicken sogar eigene Kampftruppen. Und so hatte auch die Stimmung beim G8-Treffen in Nordirland zum Teil etwas vom Kalten Krieg. Heute ist es zu Ende gegangen. Russland saß damit am Tisch, das dem Assad-Regime unter anderem Kampfflugzeuge geliefert hat. Und die USA saßen dabei, die nun ganz offiziell die andere Seite, die Aufständischen, mit Waffen unterstützen wollen. Was für ein Spiel wird da eigentlich gespielt? Jedenfalls keines, das die Menschen in Syrien im Blick hat, so würde ich es sagen. Am Ende des G8-Treffens, das sei noch erwähnt, heute ist es zu Ende gegangen, gab es immerhin eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs in Sachen Syrien. Man will sich jetzt für eine Syrien-Konferenz in Genf einsetzen und man hält eine Übergangsregierung für die beste Lösung, mit oder ohne Bashar al-Assad. Diese Frage ließ man bewusst offen, da gab es keine Einigung. Warum sind die mächtigsten Regierungschefs der Welt in Sachen Syrien so unfähig, eine gemeinsame Lösung zu finden? Halten Sie Waffenlieferungen für eine gute Idee, zum Beispiel an die Oppositionellen? Lässt sich dieser Konflikt durch Eingreifen von außen überhaupt lösen? Bin gespannt, wie Sie das sehen. 00800 2254 2254 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen, unter der Sie live in der Sendung Ihre Meinung sagen können. 00800 2254 2254. Bevor wir gleich die Live-Diskussion starten, erstmal wie immer ein paar Stimmen von unserem Anrufbeantworter.
Dass es so viele Tote gegeben hat, ist ja die Folge davon, dass die sogenannten Aufständischen schon die ganze Zeit vom Westen unterstützt werden. Halt nur nicht offiziell, sondern über Umwege, zum Beispiel über Saudi-Arabien. Sie haben ja westliche Waffen.
Es macht nach meinem Dafürhalten keinen Sinn, die Rebellen vom Westen aus mit Waffen zu unterstützen, weil wir nicht genau wissen, welche Ziele die Rebellen verfolgen. Wir sollten gemeinsam mit Russland weiter an einer friedlichen Lösung in Syrien interessiert sein und auf Russland dahingehend darauf einwirken. Eine Übergangsregierung für Syrien halte ich für den ersten Schritt in eine richtige Lösung.
Waffen sind unnötig, Worte zählen. Also ich bin in dieser Frage eigentlich am ehesten auf der Seite von Putin, der eben erklärt hat, dass der einzige gewählte Präsident Assad ist und dass es keine andere legitime Regierung gibt und es keinen Grund gibt, irgendwelche Rebellen mit Waffen zu beliefern. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Bundesregierung dabei bleibt, bei ihrem Nein zu Waffenlieferungen, und zwar nicht nur bis zur Wahl. Ich meine, eine Befriedung dieses Konfliktes, auf dem beide Seiten Blut an den Händen haben, keineswegs nur Assad, ist, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Ich sehe einfach nicht ein, warum in aller Welt denn dieser Assad jetzt unbedingt weg muss. Das kann ich nicht begreifen, hat mir bis jetzt keiner klar gemacht.
So kann man es auch sehen, dass also ein paar Meinungen vom Band zum Treffen der G8-Staaten, das heute zu Ende gegangen ist, und zur Hängepartie dort in Sachen Syrien. Immerhin, am Ende gab es eine gemeinsame Erklärung, aber viel mehr als heiße Luft ist das eigentlich nicht. Jetzt starten wir die Live-Debatte. Nur zur Erinnerung nochmal die Nummer, unter der Sie uns erreichen, unter der Sie live in der Sendung Ihre Meinung sagen können. 00800 2254 2254. Wir starten heute in Hamburg bei Hanno Breuer. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Also meiner Meinung nach, jetzt habe ich ja nochmal die ganzen Bandbeiträge gehört und macht das natürlich nochmal interessanter. Meiner Meinung nach, Assad ist ja nun auch nicht von ganz alleine an die Regierung gekommen. Es ist ja so, dass er auch schon vorher unterstützt wurde und es ist immer wieder dasselbe Bild eigentlich. Wir unterstützen aus dem Westen immer irgendwelche diktatorischen Verhältnisse, unterstützen das in Form von Waffenlieferungen oder finanzieller Hilfe. Wenn es dann unbequem wird, dann zieht man sich sozusagen zurück und unterstützt dann die Gegenseite. Das haben wir jetzt auch ein paar Mal gehabt. Ich bin schon der Meinung, dass Waffenlieferungen grundsätzlich keine Lösung sind. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man damit das Problem befriedet oder dass die danach folgende Regierung, wie man es ja auch in den anderen Ländern des arabischen Frühlings jetzt sehen konnte, dass es dadurch sich auflöst, das Problem. Das wird nicht so sein. Und ich glaube, dass diese Vermessenheit, mit der da auch über die Welt regiert wird, über Länder mit ganz anderen kulturellen Hintergründen, ganz einer vollständig anderen Religion, auf der ja auch vieles in diesen Ländern basiert, dass diese Vermessenheit, mit der die G8-Staaten da einfach auch auftreten, auch nicht berechtigt ist.
Also Sie meinen, die G8-Staaten, die sind eigentlich gar nicht das richtige Gremium, in dem da irgendwie eine Lösung zu erwarten wäre.
Ich finde das sogar sehr vermessen. Wenn man sich jetzt im Moment mal derzeit anguckt, welche Länder dazugehören, muss man sich ja generell mal die Frage stellen, sind das eigentlich noch die einzigen Länder, die die Macht in der Welt sozusagen ausüben? Mhm. Und das ist ja schon mal grundsätzlich nicht mehr so. Das wissen wir ja. Da gibt es ja andere Nationen, die auf dem Vormarsch sind. Und wir stellen uns da immer grundsätzlich über andere Menschen und deren Kultur. Und wir haben uns eigentlich, was gerade die arabischen Länder angeht, einfach viel zu viel schon eingemischt. Mhm. Und ich sehe das auch nicht so, dass man sozusagen dadurch die armen Rebellen jetzt im Stich lässt. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Und wir haben, glaube ich, alle, also Beispiel heute wurde ja die Sicherheitsverantwortung in Afghanistan übertragen an die afghanische Regierung und deren Polizei und Militär. Und das, obwohl man eigentlich wusste im Westen, dass man noch längst nicht die Verhältnisse geschaffen hat, so wurde es ja auch immer wieder in den Nachrichten heute gesagt, dass dadurch eine Sicherheit gewährleistet ist. Mhm. Und wir mischen uns in immer mehr Ländern auch ein und gefährden dadurch ja eigentlich im Großen und Ganzen immer mehr den Weltfrieden.
Ja, jetzt muss man natürlich der Vollständigkeit halber sagen, in Syrien mischt sich ja nicht nur der Westen ein, sondern auch die Golfstaaten liefern Waffen, der Iran ist dabei und auch andere Länder in der Region. Israel hat da so seine Interessen und so weiter. Das macht es nicht besser, aber das macht es natürlich kompliziert und erfordert dann vielleicht auch dann doch wieder eine Einmischung, wenn es dann alle tun, oder?
Ja, das weiß ich nicht, ob das eine Einmischung erfordert, weil, also im Grunde genommen ist es ja so, Herr Putin macht das ja auch nicht aus purer Selbstlosigkeit, sondern Russland will sich damit sozusagen strategisch wichtigen Punkt im Mittelmeerraum sichern. Und das kann auch nicht ein Argument sein oder ein Grund sein, um Assad zu stützen. So die Vorwürfe, die gegen die westlichen Regierungen, ja auch gegen die Bundesregierung getroffen wurden, als man sich nicht in den arabischen Frühling so eingemischt hat, wie das vielleicht der eine oder andere erwartet hätte, ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war an vielen Stellen. Und ich glaube, man muss sich ja auch klar machen, dass zum Beispiel
Assad.
Ja, Assad, Assad meine ich gar nicht. Ich meinte den ägyptischen.
Mubarak.
Mubarak wurde ja zuvor auch von westlichen Mächten unterstützt, massiv unterstützt. Ja.
Also meinen Sie denn aber, dass in der Situation, in der Syrien jetzt ist, das ist auch meine letzte Frage dann, dass man da das Land jetzt am besten sich selbst überlassen würde?
Ich glaube, so hart wie das klingt, ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, mit Maschinenpistolen, Panzern und Flugzeugen in ein anderes Land zu gehen und zu sagen, hallo, da sind wir, wir wollen euch den Frieden mit Maschinengewehren bringen. Das funktioniert nicht. Mhm. Das hat ja noch nicht einmal funktioniert. Und ich bedauere es manchmal, dass wie die Amerikaner so schön sagen, das alte Europa nicht manchmal einfach mehr deutlich macht, dass wir nicht nur das alte, sondern auch das erfahrene Europa sind und dass wir eigentlich aus den Fehlern unserer Kriege wirklich gelernt haben sollten. Mhm. Und ich glaube, dass dafür in der arabischen Welt, die, was das angeht, ja noch ein bisschen jünger ist, geschichtlich betrachtet, nicht die Bereitschaft da ist, diese Dinge mit einzubeziehen. Mhm.
Herr Breuer, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf.
Ja.
Machen Sie es gut, schönen Gruß nach Hamburg. Tschüss.
Ja, danke.
Jetzt sind wir in Jena bei Gero Willing. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich möchte mich gleich nahtlos anschließen. Also es wurde vieles schon gesagt, ja, was ich an Meinung auch vertrete. Wenn wir uns eine Meinung darüber bilden, sollen wir uns einmischen oder nicht? Und was ist denn die eigentliche Ursache? Dann müssen wir uns alle, die sich jetzt mit reinhängen, einfach mal wegdenken und den ursprünglichen Konflikt in Syrien betrachten. Da gibt es also die Aleviten, es gibt eine Minderheit der Christen und es gibt Muslime im klassischen Sinne. Ja. Und letztere mit einigen Gruppen noch dazu, die ich jetzt auch nicht so richtig einordnen kann.
Sunniten, Schiiten, nicht wahr? Genau.
Ja, die haben letztendlich den Konflikt und den Bürgerkrieg hier auf dem Zaun gebrochen. Die sogenannte Militärdiktatur, ne? Wir bezeichnen ja den Assad als Diktator, das war ja lange Jahre lang der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich das Land geeinigt hat, um vom Bürgerkrieg verschont zu bleiben. Und das ist halt nicht mehr aufgegangen. Ne? Die Muslime haben sich so stark gefühlt, dass sie also denken, sie können die Macht übernehmen. Und das hat ja Methode. Das passiert nicht zum ersten Mal auf der Welt, sondern wiederholt sich in vielen anderen Ländern auch. Mhm. Und was wollen Sie da jetzt verhandeln? Also es sind Positionen, die stehen unversöhnlich gegenüber. Und ich denke, wenn wir von Verhandlungen da sprechen, dann geht es eigentlich nur darum, dass eine Verschnaufpause erreicht wird. Denn der grundlegende Konflikt wird damit nicht gelöst. Der grundlegende Konflikt ist im Islam zu suchen, weil der Islam einfach nicht nur eine Religion ist, sondern auch eine politische Ideologie. Und die ist totalitär ausgerichtet und strebt nach einer Weltherrschaft und duldet niemanden neben sich gleichberechtigt. Mhm. Das ist die Ursache des Krieges letztendlich.
Mhm. Ich meine, und Putin hat heute auch etwas gesagt, hat nämlich gesagt, Assad ist immerhin der Einzige da in dem Land, der demokratisch legitimiert gewählt worden ist. Insofern die legitime Regierung immerhin noch in diesem ganzen Chaos.
Das ist ja richtig, auch wenn uns jetzt von der Form her das nicht so sympathisch erscheint, aber dem stimme ich voll zu. Ne? Und wenn wir uns da jetzt mit Waffen reinhängen, dann läuft das Gefahr, völlig aus dem Ruder zu laufen. Ne?
Ich glaube, so weit sind wir ja schon, nicht?
Ja, und das ist aber ein Konflikt, das sollte uns eine Lehre sein, auch für Europa, weil dieser grundlegende Konflikt geht auch an uns nicht vorbei. Ne? Wir haben auch hier bei uns in Deutschland viele Muslims, die also eine ganz andere Auffassung vom Zusammenleben haben wie wir. Ne?
Es gibt auch viele, die haben eine ganz normale Auffassung wie wir alle auch, nicht? Also, ja.
Naja, wir vertreten Demokratie und der normale, in Anführungsstrichen, Islam vertritt die Auffassung, dass Allah über allem steht. Das steht sich auch unversöhnlich gegenüber. Da gibt es auch nichts zu verhandeln. Wir verhandeln nicht über unsere demokratischen Grundwerte. Und der Islam tut es auch nicht.
Ja, weiß nicht, also wir haben ja schon Moslems, die auch, weiß nicht, zum Beispiel Minister sind in Regierungen oder sowas, die schon durchaus viel von Demokratie halten, würde ich mal sagen. Also
ja,
ist mir jetzt ein bisschen pauschal.
Zu wenige. Ja. Auch die Aleviten sind ja eigentlich auch Muslime,
ja.
Aber sie waren als Ketzer gehandelt. Ne?
Auf der anderen Seite 100.000 Tote, das ist immer diese Zahl, die ich vor Augen habe. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da herrscht für eine Gewalt in diesem Land. Also da muss doch irgendwie was passieren, oder nicht? Und wenn es einer richten soll, dann doch eigentlich die G8-Staaten.
Also ich bin da nicht so optimistisch, muss ich Ihnen sagen. Schauen Sie mal, was in den Nachbarländern passiert ist, im Libanon. Na, das war mal ein schönes Land, hieß Schweiz des Nahen Ostens. Und dort haben die Muslime den Bürgerkrieg vom Zaun gebrochen, als der Bevölkerungsanteil zu sehr angestiegen ist. Ne? Mhm. Die Gefahr haben sie überall. Und die einzige Chance, die ich jetzt persönlich sehe, das ist, wenn der Assad mit diesen Oppositionellen militärisch aufräumt und es rausschmeißt, dann ist Ruhe. Aber
ja.
mit Verhandlungen können sie nichts erreichen. Da lösen sie keine Konflikte mehr.
Okay, Herr Willing, lassen wir so stehen. Danke für den Anruf.
Ich danke auch. Tschüss.
Machen Sie es gut. Tschüss. In Hannover sind wir jetzt. Daniel Tenk ist in der Leitung. Guten Morgen, Herr Tenk.
Ja, guten Morgen. Ja, ich denke, dass die sich nicht einigen können.
Die G8-Staaten jetzt, ja?
Ja. Hm. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass diese Staaten unterschiedliche Interessen haben.
Ja.
Die Russen machen eben gute Geschäfte mit Syrien. Die haben doch ihren Hafen. Und westliche Staaten, also allen voran die USA und Großbritannien und Frankreich, sind natürlich nicht davon angetan.
Ja.
Dass Syrien sehr gute Beziehungen hat, zum einen zum Iran und zum anderen zur Hisbollah. Also Hisbollah sagt man in Deutschland.
Ja, ja.
Ja, das ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet ein säkularer Staat wie Syrien jetzt zu diesen Gruppen so gute Beziehungen hat. Ja, also Hisbollah heißt ja, kann man übersetzen mit die auf Gottes Seite stehen oder Partei Gottes.
Ja.
Da sind wir wieder beim Vorgänger. Ja, deswegen ist es eigentlich schon ein Wunder, dass sie sich überhaupt darauf einigen können, dass sie eine Übergangsregierung haben, in der sie unter Umständen sogar Assad dabei haben wollen. Aber ich bezweifle, dass das kommt.
Muss man am Ende vielleicht sagen, sozusagen die G8-Staaten, die sind eigentlich gar kein einiges Gremium, sondern da verfolgt jeder seine eigenen Interessen?
Also zum Beispiel die USA und Großbritannien können sich schon mal auf was einigen. Deutschland und Frankreich vielleicht auch schon mal. Ja, also da ist auch noch schon bald auf.
Mhm.
Und jetzt ist so ein Konflikt. Also ich würde ihn nicht gerade als demokratisch legitimiert bezeichnen wollen, den Herrn Assad,
ja.
Um es da freundlich zu formulieren, denn Syrien gilt ja traditionell als besonders scharfe Diktatur. Ja?
Ja, ja.
Und es ist ja so, dass Assad verglichen mit seinem Vorfahren die Zügel ja sehr stark gelockert hat. Er hat zum Beispiel jordanische Zeitungen legalisiert, er hat das Internet ausgeweitet oder richtig eingeführt im Land. Er hat Satellitenfernsehen legalisiert und das hat natürlich alles dazu geholfen, auch Leute gegen ihn aufzuhetzen. Und in der Frühphase des Aufstandes hat sich Assad relativ zurückgehalten. Ja? Also rein strategisch gesehen hätte er in der Frühphase schon, in der Aufbauphase des Aufstandes, mit äußerster Härte agieren müssen. Ja?
Als guter Diktator sozusagen.
Ja, also rein strategisch gesehen, wir wollen uns nicht missverstehen. Das soll jetzt nicht irgendwie eine Verherrlichung von Massenmord sein. Ja?
Klar.
Das heißt, wenn er sehr frühzeitig mit äußerster Härte reagiert hätte, ja, dann hätte der Westen gar nicht mehr die Option einer Luftunterstützung gehabt, wenn es keine Opposition mehr gegeben hätte, die der Westen hätte unterstützen können. Also wäre nur noch ein blutiger Bodenkampf zwischengeblieben. Ja? Aber er hatte nämlich den Schneid in der Frühphase, in großen Stil Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Wahrscheinlich hat er sie überhaupt nicht einsetzen lassen.
Mhm.
Und dann hat er sich abgestützt auf seine wenigen Elitetruppen, wie zum Beispiel die 14. Division, ist eine motorisierte Einheit. Wir wissen gar nicht, wie gut die zum Beispiel abgesessen kämpfen kann. Daher kann man die Lage jetzt schwer einschätzen.
Ja, wir haben ja schon ein bisschen geredet über die Interessen unter den G8-Staaten. Heute ist das Treffen zu Ende gegangen. Würden Sie sagen, Interessen hin oder her, man sollte Syrien jetzt sich selbst überlassen in der Lage? Ich habe die Frage vorhin schon mal gestellt.
Ja, auch wenn es sich hart anhört, aber es ist wirklich so, man sollte es sich selbst überlassen. Und ob die Aufständischen nur mit der Hilfe der klassischen Golfstaaten, also Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, ob die alleine mit der Hilfe dieser drei Staaten es schaffen, eine Opposition aufzubauen oder eine Guerillatruppen, die in der Lage sind, Assad niederzukämpfen, ja, möchte ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Mhm. Ja, denn die syrischen Truppen haben ja in verschiedenen Kriegen, wie zum Beispiel im Yom Kippur-Krieg, selbst gegen die extrem zehn israelischen Truppen extrem gut bestanden. Und dazu kommt noch, dass jetzt noch mindestens 2000 Mann von der Hisbollah kommen, die auch im Jahr 06 selbst mit den israelischen Elitetruppen ziemlich gut mitgehalten haben.
Mhm. Aber wenn Sie sagen, so hart es klingt, ja, sich selbst überlassen, dann heißt das, man guckt dem Abschlachten weiter zu.
Ja, man guckt dem Abschlachten weiter zu und am Ende wird dann entweder Assad obsiegen oder es ist jemand dran, der noch schlimmer ist als er. Mhm.
Okay, keine guten Aussichten. Danke, Herr Tenk.
Ja, ciao.
Machen Sie es gut, tschüss. Sie hören die Nachtgespräche am Telefon im Deutschlandradio Kultur und wir reden heute über Syrien und die Lage unter den G8-Staaten. Heute ist das Gipfeltreffen in Nordirland zu Ende gegangen und dort wurde das Thema diskutiert, aber es gab am Ende immerhin eine Einigung. Aber auf was ist die Frage? Nicht etwa darauf einzugreifen oder eine Lösung gemeinsam herbeizuführen, sondern nur eine eher windelweiche Erklärung. Man will sich einsetzen für eine Syrien-Konferenz und man will spenden für die Flüchtlinge. Wir reden heute hier darüber in den Nachtgesprächen am Telefon. Die Nummer, unter der Sie anrufen können, ist 00800 2254 2254. Und wir hatten heute auf dem Anrufbeantworter ganz interessante Meinungen. Eine zum Beispiel eines Hörers, der eigentlich keine Meinung hat. Das ist eigentlich normalerweise kein Grund anzurufen, aber in diesem Fall doch und er ist darüber selber bestürzt. Hören Sie mal selber rein.
Das Traurige an der ganzen Geschichte bei mir ist, ich habe keine Meinung. Und zwar möchte ich das mal ganz kurz erläutern. Ich habe neulich im Fernsehen ARD gesehen, ein Video, wie die Gegner von Assad, die Assad-Soldaten, aufgeschlitzt haben, das Herz rausgenommen haben und gegessen haben mit den Worten Allahu Akbar. So. Und Putin darauf angesprochen, das war im Weltspiegel am Sonntag, Putin darauf angesprochen, dass er die Syrer unterstützt, also Assad, weiterhin mit Waffen, sagt zu Obama, ihr wollt die Leute, die die Herzen von ihren Feinden fressen, unterstützen, das machen wir nicht. Beides habe ich gesehen, nun bin ich paralysiert und habe keine Meinung mehr. Ihr Herr Rudolf aus Hamburg.
Also in Syrien kann man auch keine Meinung haben in diesem Konflikt, über diesen Konflikt. Auch das ist heute ein Thema, über das wir reden können. 00800 2254 2254 ist die Nummer, die hat Peter Metzger gewählt in Geislingen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Das ist ja eine gute Meinung eigentlich in dem Fall mal.
Ja, also normalerweise ist keine Meinung ja eigentlich schlecht in unserer Sendung, aber in dem Fall fand ich es ganz interessant.
Ja, also ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man die eigentlich so, man sollte die eigentlich sogar abschotten. Die ganze Syrien eigentlich die Grenzen dicht machen, dass da nur noch Flüchtlinge rein und raus können und keine Waffenlieferanten, weil es gibt ja eh schon genug Waffen dort unten. Und ja, und ich denke mal, auch ist meine persönliche Ansicht nach, Assad kommt eh nichts Besseres nach. Das wird dann nicht aufhören mit dem Abschlachten. Dann werden die sich wieder streiten, bis sich dann wieder einer ganz nach oben pusht. Und der wird auch nicht anders sein. Sorry, in dem Fall finde ich sogar Erdogan als ganz gutes Beispiel. Der läuft nämlich auch in Richtung Diktatur.
Mhm. Ja? Bleiben wir noch bei Assad. Ich meine, das Problem, Sie haben gesagt, abschotten, das ist ja nicht so ganz einfach, weil ich habe es am Anfang gesagt.
Es ist wahrscheinlich unmöglich.
Aber ganz viele Staaten aus der Region mischen da mit, nicht? Und schicken Waffen, schicken zum Teil Kampftruppen. Das ist ja eigentlich schon so ein Schauplatz für einen ganz großen Stellvertreterkrieg, den ganz viele Mächte da untereinander ausfechten.
Mehr richtig. Also, um einen Stellvertreterkrieg zu führen, braucht man erstmal Stellvertreter. Und wenn die nämlich nicht da sind, kann man auch keinen Stellvertreterkrieg führen. Das muss man mal sagen. Ja. Die wollen ja kämpfen, meine Ansicht.
Okay.
Ja. Und ich habe letztes Spruch mal gehört, dass die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich auf Assad-Seite ist.
Gut, das weiß ich jetzt nicht, aber kann sein. Also auf der anderen Seite, das Thema, was Sie gesagt haben, man bräuchte erstmal einen Stellvertreter, ist natürlich richtig, wenn man sich überlegt, also soll man jetzt die Opposition mit Waffen ausstatten, ist die Frage, welche Opposition überhaupt? Die ist ja allein schon sehr, sehr zersplittert. Nicht?
Ja, und so wirklich demokratisch ist die auch nicht. Mhm. Ja, und dann sollte man auch mal eine Sache überlegen. Ja. Die sind unsere Waffen, unsere Technik. Ja, aber wenn wir die an die verkaufen, ist es ja denen ihre Waffen, sind denen ihre Technik und auf einmal stehen die vielleicht mal gegen uns. Mhm. Mhm. Das muss auch mal langsam mal bedacht werden, dass die Waffen auch mal gegen uns eingesetzt werden können. Vielleicht ist dann der nächste Krieg, der geführt wird, nicht Araber gegen Araber, sondern Araber gegen Europäer.
Ja, das ist ja die Angst, die Assad jetzt schürt. Ne? Der hat ja Europa zum Beispiel gewarnt auch davor, Waffen zu liefern, hat gesagt, ich zitiere das mal, wenn die Europäer Waffen liefern, dann wird der Hinterhof Europas terroristisch und Europa wird den Preis dafür zahlen.
Das ist wahrscheinlich richtig.
Tja, könnte sein.
Ich meine, dumm ist der Mann ja nicht.
Nee, der hält sich ziemlich gut im Sattel auf jeden Fall. Ja. Herr Metzger, danke erstmal bis hier.
Schönen Morgen noch.
Ihnen auch, tschüss.
Tschüss.
Andreas Salam in Hamburg. Guten Morgen.
Jo, moin. Tacho.
Hallo.
Ich glaub's ja wohl nicht, ne? Ich kriege sowas von die Kratze, wenn ich dir alles so zuhöre.
Ja.
Also zum einen finde ich das von uns allen hier sehr anmaßend. Überhaupt Meinungen von außen drüber auszukippen.
Ja.
Dann die eine Meinung aus Jena, die finde ich nahezu rassistisch. Wenn ich hier höre, ja, die Muslime sind ja bla bla bla.
Ne? Ja, das war mir auch zu allgemein, habe ich auch gesagt. Ne? Insofern, ja,
klar. Ja, ich finde sie da ja immer sehr zärtlich und diplomatisch. Aber das ist, da kann man mal Klartext reden und sagen, das ist rassistisch. Entschuldigung, aber das geht nicht. Man kann nicht einfach irgendwie eine Riesenreligion über einen Kamm scheren.
Ja.
Es gibt genug Muslime, die auch in der Lage sind, einzusehen, dass man Religion und Staat vielleicht mal voneinander trennen kann. Das sehen auch viele Christen ein, und ich glaube, dass es auch keine Rolle spielt. Es spielt einfach nur eine Rolle, dass man begreift, dass wir alle Menschen sind, die auch die Meinung eben gerade, wenn ich höre, die wollen sich die Köpfe einschlagen und das wollen die da so. Hallo?
Ja.
Wer will denn das? Wer will dann seine Töchter, seine Väter, seine Brüder, seine was auch immer verlieren und sterben sehen und so weiter? Und was muss ein Mensch denn dazu bringen, so übereinander herzufallen? Der blanke Hass.
Ja.
Vielleicht können wir immer alle mal ein Stückchen zurückschalten und sagen, okay, dann weiß ich es vielleicht nicht besser,
ja,
aber vielleicht akzeptieren wir mal als drittgrößter Waffenexporteur der Welt, dass wir alle es dulden, in ein Land zu leben, wo Waffen produziert und verkauft werden, die andere Menschen töten.
Ja.
Wir leben alle in diesem Land und wir machen das alle mit, jeden Tag. Und ich glaube, wir sollten mal lieber bei uns hier anfangen, unsere eigenen Hausaufgaben zu machen und unsere Regierung zu sagen oder sie abzuwählen oder in die Wüste zu schicken, so, liebe Freunde, geht es nicht. Und da brauche ich kein G8 zu und ich brauche dazu auch keine andere Regierung und ich brauche keine Medien, die mir jeden Tag erzählen, wie schrecklich das ist. Ich finde es einfach unerträglich, diesen Wahnsinn mitzuhören und vor allem dann nicht mal, dass irgendjemand mal auf die Idee kommt zu sagen, wir müssen die friedlichen Strukturen, die Non-Government-Strukturen, die Strukturen, die deeskalierend sind, die Toleranz versuchen hervorzubringen, die den Menschen versöhnlich miteinander gestalten lassen, etc., da mal mehr tun.
Ist das Ihre Art der Einmischung, die Sie sich vorstellen?
Ja, massiv.
Mhm.
Und ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, wir können es da nicht einmischen oder wir machen die Grenzen dicht und gucken da nicht hin oder was auch immer.
Ja,
da kann ich wild werden bei, ehrlich.
Mhm.
Also ich denke mal, wir könnten unglaublich viel machen, vor allem wenn wir mal begreifen, dass fast alle Konflikte Verteilungskämpfe sind. Alle Kämpfe, die da immer laufen, auch zwischen den verschiedenen Religionen, da liegen dann andere Schichten drüber. Aber alles, was da immer ist, ist immer Verteilungskampf. Wenn Putin gegen den Westen kämpft, wenn irgendwelche Stellvertreterkämpfe sind, sind das immer imperialistische Verteilungskämpfe. Die gehen nur um Geld, um Macht, um Einfluss. Macht, Einfluss, Geld ist alles sinnlos, solange sich die Menschen nicht wohl in sich selbst fühlen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir selbst mal akzeptieren, dass andere Menschen genau das Gleiche wollen wie wir hier auch. Die wollen auch ein Auto fahren, die wollen auch schöne Tage verbringen, sie wollen auch mit anderen Menschen sich wohlfühlen, sie wollen auch ein gutes Essen haben, sie wollen auch vielleicht mal irgendwelche und so weiter und so weiter. Und darauf kommt es mir meiner Meinung nach an, dass wir mal einfach begreifen, dass unser Reichtum hier letztendlich diese ganzen Konflikte auch produziert. Und wir alle mal vielleicht darin uns üben, mal mindestens zwei Gänge zurückzuschalten.
Aber das sind natürlich nicht
die
Gedanken, mit Verlaub, die Mächtigen der Welt so im Kopf haben, so scheint es mir, oder?
Natürlich nicht, weil die ja von diesen Konflikten profitieren und das auch in einer Leiter, die natürlich, wie wir alle wissen, an ganz anderen Seilen hängen, nämlich an den Seilen, die wiederum deren Macht erhalten, nämlich eben halt Kapitalunternehmen, die global denken. Und das sind Dinge, von denen wir alle eine ganze Menge wissen, nur wir akzeptieren es, dass das immer wieder jeden Tag geschieht. Und diese Strukturen zu durchbrechen, diese Leutchen, die da eben halt diese Strukturen immer wieder aufrechterhalten, mit unseren Einkaufsverhalten in andere Richtungen zu lenken, in Nachhaltigkeitsüberlegungen zu gehen, in lokale Produktion zu gehen, in friedfertigen Wohlwollen miteinander über unser Einkaufsverhalten und über unsere Arten, wie wir miteinander auf diesem Planeten umgehen, nachzudenken, wie wir unser Fleischkonsum konsumieren, etc., diese ganzen Dinge, die dann eine Rolle spielen,
das ist natürlich,
die sich darauf auswirken.
Das sind wichtige, ganz grundsätzliche Punkte, die helfen aber natürlich in der aktuellen Lage jetzt in Syrien auf die Schnelle nicht, ne?
Auf die Schnelle kann es nur helfen, wenn wir jetzt eben halt die Strukturen dort stärken, die da eben halt danach schreien, dass ihnen geholfen wird. Die ganzen Flüchtlinge, die da eben halt mal eine andere Politik wollen, die friedlichen Menschen, die es da gibt, die auch eine andere Politik wollen und die man eben halt dort so stärkt, dass sie eben an denen, was da eben halt geschieht, das Handwerk legen. Und meinetwegen auch, wenn es denn sein muss, eine UNO-Aktion gestalten, die dann dort reingeht und wirklich als Friedenstruppe wirkt. Also nicht mit Gewalt, sondern eben halt einen Friedensplan macht, die sagt, wir hören jetzt alle auf zu schießen, wir hören jetzt alle auf, Gewalt auszuüben, wir versorgen die Flüchtlinge und dann wird wirklich mal eine meinetwegen auch international legitimierte Struktur geschaffen, wo die Bevölkerung wirklich frei und überwacht frei auch wählt, was sie wirklich will. Und dann hätte man vielleicht eine Chance dafür. Aber so wie das im Moment geschieht und mit über Waffen nachdenken, etc., damit lösen wir keine Konflikte und wir schaffen damit auch keine Perspektive für irgendwas.
Im Gegenteil, man gießt weiteres Öl ins Feuer.
Aber hallo.
Herr Salam, danke für den Anruf.
Ich danke Ihnen.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
In Berlin sind wir. Achim Schmidt ist dran. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen, Herr Titzler, ich grüße Sie. Nun bin ich natürlich politisch ein Laie. Und ich will aber versuchen, mal meine Gedanken in wenig Worte zu fassen, die ich hoffentlich so zustande bringen, dass sie verstanden werden.
Wir sind gespannt.
Es nützt nichts, die eine oder die andere Seite zu unterstützen. Assad ist demokratisch gewählt und ich bin überzeugt, dass er die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Dieser Feldzug, sage ich mal, der Protestierenden, der hat ja ganz klein angefangen und dann haben sich nach und nach Leute zugesellt, die versuchen jetzt ihr Süppchen da auszukochen.
Die Eskalation im Sinn haben.
Ja. Und wer diese Leute sind, die ganzen, diese Rebellen, ja, man weiß nicht, wenn Assad unterstützt wird, oder wenn die Rebellen unterstützt werden, hat Assad wahrscheinlich wenig Chancen. So, und was passiert denn dann? Gucken wir uns mal den ganzen arabischen Frühling an, der ist doch wirklich fast zerplatzt. Und wenn diese Rebellen wirklich die Oberhand gewinnen, dann gehen die gegeneinander los. Eine Lösung, die ist vielleicht ein bisschen utopisch. Viele Regierungen dazu, ich sag mal jetzt, zu überreden oder dahin zu bewegen, dass sie Streitkräfte alarmieren, die sich einfach zwischen die Kombattanten setzen. Und sagen, hier wird nichts, wir trennen euch jetzt, macht, was ihr wollt. Und schmeißt erstmal die raus, die überhaupt nicht nach Syrien gehören. Und dann seht mal zu, dass ihr eure Probleme in den Griff bekommt. Und die bleiben so lange da, bis das befriedet ist. Es ist in Europa möglich gewesen, sogenannte Erzfeindschaften stillzulegen. Deutschland, Frankreich, Deutschland, Polen. Und vieles andere auch noch, die baltischen Staaten gegen Russland, das ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber es hat sich gezeigt, dass das geht. Und es wird sicher auch im arabischen Raum gehen.
Nun muss man sagen, das waren natürlich in Europa nationale Konflikte, während im arabischen Raum religiöse Fragen eine ganz große Rolle spielen.
Ja, aber sperrt die auseinander, macht Zäune, baut Mauern, macht sonst was. Aber lasst die nicht mehr zusammen, das wird nicht. Die einen sind inzwischen so in ihrer Meinung verkeilt wie die anderen. Und keiner keiner hat mehr Lust, Zugeständnisse zu machen, außer unter Zwang. Und da muss eben Zwang Demokratie hin, Demokratie her. Mit Demokratie geht es eben nicht. Das ist so viel. Die Leute reden von Menschenrechten und wollen Menschenrechten auf eine Art, wo die Menschenrechte erst recht nicht mehr gewährleistet sind. Das geht nicht. Man muss ein Ziel haben. Und das Ziel muss in Syrien halten, haltet die Knallköpfe auseinander. So wie man es bei Jugendbanden machen würde, einfach auseinandersperren und keinen Kontakt mehr zulassen, bis die sich beruhigt haben und aufeinander zugehen und erstmal miteinander reden, gemeinsame Interessen festlegen, wenn es auch noch so wenig wird, und damit anfangen.
Keine Ahnung, ob irgendjemand schon mal einen Plan gemacht hat.
Miteinander kann.
Keine Ahnung, ob jemand schon mal einen Plan gemacht hat, wie man das organisieren könnte. Sowas nicht.
Habe ich auch keine Ahnung, aber dafür werden ja die Politiker gewählt.
Okay.
Denen muss ich so viel vertrauen, und wenn nicht, dann gehören sie weggejagt.
Alles klar. Danke, Herr Schmidt. Tschüss.
Ein Ursache. Tschüss.
Tschüss. In Bremen sind wir jetzt. Hermann von Storch ist in der Leitung. Guten Morgen, Herr von Storch.
Ja, hallo. Das ist natürlich wirklich so eine verfahrene Situation. Das hat angefangen damit, dass dieser Assad eigentlich zu stark reagiert hat auf die Demonstrationen am Anfang und schon gleich seine blutigen Leute da reingeschickt hat. Und dadurch ist die ganze Sache dann so eskaliert, bis eben bewaffnete Opposition sich gebildet hat. Und jetzt ist eigentlich alles viel zu spät. Es ist so viel zerstört worden, es ist ein ganzes Stadtviertel bombardiert worden. Die historische Altstadt von Aleppo ist zerstört, die Weltkulturerbe war, und viele andere wertvolle Sachen sind zerstört worden. Eben durch die Bombardierung der Stadtviertel sind eben so viele Zivilisten, ganze Familien umgebracht worden. Das ist ganz fürchterlich. Mhm. Und jetzt ist es auch noch so, dass diese Oppositionsgruppen, darunter sind viele solche islamistischen Vereine, die so in der Nähe von Al-Qaida sind, die bekommen Waffen aus Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien schickt denen die Waffen, die sie vorher von Deutschland geliefert gekriegt haben, zum Teil. Insofern unterstützen wir letztlich auch diese Al-Qaida mit unseren Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Mhm. Insofern ist alles total verfahren.
Würden Sie sagen, ist da überhaupt noch was zu retten, Ihrer Meinung nach, in Sachen Syrien? Wir hatten ja vorhin schon ein paar ganz konkrete Vorschläge.
Ja, ich glaube, an sich ist diese Friedenskonferenz wahrscheinlich das Einzige. Und schlimm ist eigentlich, dass der Westen immer die ganze Zeit nur gesagt hat, der Assad muss gehen. Anstatt von dem Assad zu verlangen, die Bombardierungen zu beenden, die Beschießung von Zivilisten zu beenden, haben sie immer gesagt, nein, dieser Assad muss gehen. Ja, und damit haben sie natürlich taube Ohren geschaffen. Und dann eben die Opposition auch darin unterstützt, dass man mit dem gar nicht reden kann. Aber wahrscheinlich ist eine Friedenskonferenz, wo die Leute gezwungen werden, miteinander zu reden, die einzige Möglichkeit. Bei dieser Friedenskonferenz werden natürlich diese islamistischen Gruppen nicht mitmachen. Aber diese islamistischen Gruppen sind so gefährlich, weil die bringen nämlich auch Zivilisten um. Und zwar bringen die alle Zivilisten um, wo sie meinen, dass sie den falschen Glauben haben. Für die sind ja alle Schiiten und alle Witten haben den falschen Glauben, die werden umgebracht. Was wir in Syrien eigentlich vorher hatten, war eine zivile Gesellschaft, wo die verschiedenen Religionen und Konfessionen im Frieden zusammengelebt haben. Das hatten sie wenigstens. Leider haben sie eben diese diktatorische Tradition, auch schon der Vater Assad hat auch schon eine Stadt bombardieren lassen, nur weil sich da ein Aufstand entwickelt hatte. Und das ist so eine Tradition, dort dann einfach die Zivilbevölkerung anzugreifen, wenn sich irgendwo eine Opposition entwickelt hat.
Okay.
Aber was man vielleicht als Einziges machen könnte, wäre jetzt noch ein Flugverbot, nicht so wie in Libyen, wo man dann einfach auch bombardiert hat, bis zum geht nicht mehr, sondern einfach ein Flugverbot, wo man einfach nur darauf achtet, dass die nicht fliegen und dass die nicht mit Artillerie die Stadtviertel beschießen. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, um da noch was zu machen.
Okay, Herr von Storch, danke. Schönen Gruß nach Bremen.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss. Dieter Schulz ist dran in Essen. Guten Morgen, Herr Schulz.
Ja, guten Morgen. Ja, ich bin da vorhin in die Sendung reingekommen und habe da verschiedene Meinungen gehört. Ja. Die haben mich eigentlich irgendwie erschreckt. Und ich möchte mal ganz generell sagen, ich weiß nicht, was für Leute hier manchmal anrufen.
Nee, wir machen jetzt keine Beschimpfung.
Nein, keine Beschimpfung, aber diese Naivität, die darüber kommt, die ist für mich erschreckend. Und ich wollte also sagen, ich würde sofort Waffen schicken, wenn ich die Macht hätte.
Aha, wem denn, wenn ich fragen darf?
Den Rebellen. Und zwar gibt es ja Kontakte zu den gemäßigten Rebellen. Mhm. Und damit die sich überhaupt wehren können gegen den Assad. Denn der muss ja so ein Waffenarsenal haben, die haben ja gar keine Chance. Und alles läuft ja im Moment darauf hinaus, dass der Putin einfach auf Zeit spielt, bis sich die Sache von selbst erledigt hat.
Ja, ja. Aber ist es nicht wirklich so, dass wenn man jetzt Waffen liefert, auch an die Rebellen, dass das weiteres Öl ins Feuer gegossen wird und das Blutvergießen nur noch länger dauert?
Ja, das ist eine ganz schlimme Sache da. Und ich kann auch verstehen, dass keiner Krieg haben will hier in Deutschland. Aber ich bin jetzt so alt, dass ich ohne Papiere in der Hand zu haben und an Verhandlungen beigewesen zu sein, meine beurteilen zu können, die müssen Waffen haben, damit die überhaupt sich gegen den Assad wehren können. Mhm. Sonst werden die einfach niedergemacht. Und dann gibt es auch gar keine Konferenz mehr, dann ist der Fall erledigt. Mhm. Und was mich auch wundert, dass der Westen, der hat ja im Grunde auf die Opposition auch gesetzt und hat die sogar anerkannt und hat von vornherein gesagt, der Assad muss weg. Und ich verstehe das gar nicht, wie der amerikanische Präsident, ich halte den ja für einen außenpolitischen Versager. Mhm. Mhm. Ich hätte denen schon viel früher Waffen gegeben.
Also Sie sagen, okay, Waffen sind der richtige Weg. Die Frage ist nur, zu welcher politischen Lösung soll das denn führen?
Waffen erstmal, damit die sich wehren können, damit es überhaupt zu einer Konferenz kommt.
Ja.
Sonst gibt es keine Konferenz. Und alles spielt im Grunde dem Iran und der Hisbollah in die Hände. Und letzten Endes gibt es dann, will ich das nur auf einen Punkt bringen, es gibt dann nachher den Showdown und dann muss man sich fragen, ob Israel noch existiert.
Okay.
Also es wäre schon ganz wichtig, dass man über Waffenlieferungen versucht, die Rebellen zu stärken und damit eine Konferenz überhaupt stattfinden lassen kann.
Die USA wollen das jetzt ja auch machen. Auch für Ihre Meinung. Vielen Dank, Herr Schulz. Danke für den Anruf.
Bitte schön.
Tschüss. Tschüss. In Wuppertal sind wir jetzt. Remzit Derbent ist dran. Guten Morgen, Herr Derbent.
Ja, schönen guten Morgen. Ich weiß es wirklich nicht in dem Moment, wo ich dann anfangen soll. Das ist tatsächlich so, denn über die geäußerten Ansichten, was die einige Anrufer von sich gegeben haben, das ist wirklich sehr naiv gewesen. Und es fehlen natürlich den Menschen auch wichtige Informationen.
Okay, dann klären Sie uns auf.
So. Aber auf jeden Fall möchte ich Folgendes darauf hinweisen, dass in Syrien nur eine einzige Partei gab und gibt. Und zwar Baas-Partei. Und dazu gehören Assad, seine Familie und die Umgebung von denen.
Insofern demokratisch legitimiert mit großem Fragezeichen. Ja?
Überhaupt nicht. Ja. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist, wie gesagt, nur eine einzige Baas-Partei, was auch in Irak war. Und was der Saddam Hussein damals in Irak gemacht hat, er hat sich seine Macht auf die Sunniten gestützt. Und die waren aber immerhin 40-45% noch in Irak. Jetzt ist noch der Fall. Und hier in Syrien, das sind die Aleviten, die sind etwa 10-12%. Ganze Macht haben diese Leute in den Händen. Und es gibt noch ein paar kleinere, auch Christen mit dabei, andere Minderheiten. Wenn man dazu diese Minderheiten auch dazu zählen sollte, dann sind es vielleicht so 16-17% und alle, mehr als 80% sind die Sunniten, die haben aber mit der Macht überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Wenn jemand den Kopf etwas hochhebt, dann bekommt er eine Kugel.
Okay.
Was der ein Anrufer eben gesagt hat, dass der Vater Assad einen Staat hat tatsächlich zusammenschießen lassen, nicht wie Saddam Hussein da Giftgas verwendet. Und auf jeden Fall 20.000, ob Frauen, Kinder oder Erwachsene, das hat gar keine Rolle gespielt, zwar über 20.000 Leute dann getötet worden.
Okay, Herr Derben, soweit erstmal die Vergangenheit. Aber wie gehen wir jetzt mit diesem Konflikt, den wir jetzt haben, um? Soll der Westen zuschauen? Sollen die G8-Staaten sagen, ja, wir versuchen eine Konferenz zu machen? Oder soll man wirklich aktiv werden?
Es ist folgendes, Herr Kinzler. Auf jeden Fall wird Assad freiwillig nicht gehen. Hinter sich hat er den Iran und Russland und in UNO auch noch China dazu. Aber auf jeden Fall, besonders Iran, ist sehr entschlossen, bis zum letzten dafür Sorge zu tragen, dass der Assad noch da ist. Und in diesem Falle, was, wenn man schon von Westen hört, das ist wirklich unglaublich. Denn den Syrer zu überlassen, heißt das so viel wie mehr als 500.000 Tote wird es schon mal geben.
Okay.
Und dazu noch 1,5 Millionen, es wird wahrscheinlich noch sogar Flüchtlinge. Und noch im Inland selbst Flüchtlinge, was sollen die denn eigentlich diese Leute tun? Mhm. Nur, was man hierbei machen kann und eigentlich schon längst machen musste, die Luftwaffe schon mal ausschalten.
Mhm.
Und dazu eine bestimmte Anzahl von Soldaten desertiert. Und die haben jetzt eine sogenannte freie, wie heißt das noch?
Freie Syrische Armee.
Richtig, bravo, ja. Mhm. Gebildet. Und ein General kommandiert die, mehrere Generäle, die schon in die Türkei geflohen sind, etwa an der Zahl 46. Und die sind, glaube ich, mittlerweile auch zurück, beziehungsweise auch mit dabei. Also das heißt, es gibt da tatsächlich fähige Leute, die mit den Waffen umgehen können, dass sie ihre Waffen nirgendwo weiter leiten oder irgendjemandem geben. Nur gegen die Luftwaffe, gegen die Panzer, gegen die Haubitzen und sonstige Zeug haben diese Leute nichts in der Hand.
Und da brauchen sie Unterstützung?
Die brauchen unbedingt eine Unterstützung. Und auf jeden Fall unter diesen Umständen, wenn der Assad nicht nur, das ist ja schließlich nur ein Repräsentant und seine Familie ist hier dabei. Sein Bruder kommandiert ja eine sehr, sehr, sagen wir mal, gut ausgebildete Division und ähnliche Geschichten. Und sein Onkel ist der...
Herr Derben, jetzt, ich würde gerne noch eine Hörerin rannehmen. Nochmal zum Punkt jetzt.
Auf jeden Fall möchte ich Folgendes sagen, ohne zu warten, ohne diese Klimbim zu spielen, sogenannte große Achter, kleine Achter oder was weiß ich, die Leute brauchen Hilfe, die Leute brauchen tatsächlich Waffen, damit sie gegen solche Waffen, das was da Assad einsetzt, dagegen halten können. Wenn es nicht der Fall ist, dann muss man damit rechnen, dass mehr als 500.000, 1 Million Tote und noch einige Millionen Flüchtlinge. Nur die Türken haben schon 1 Milliarde Dollar ausgegeben.
Okay.
Demnächst werden die nicht mehr mitmachen und sagen, machen wir das, die Leute schicken wir zurück oder was auch immer.
Remzi Derbent, haben Sie vielen Dank für den Anruf.
Ja, danke Ihnen auch.
Tschüss, tschüss. Jetzt haben wir noch Zeit für Hannelore Hanack. Nicht mehr viel, aber 3 Minuten noch. Hallo Frau Hanack.
Guten Morgen, Herr Dr. Kitzler. Also mehr Waffen heißt ja mehr Tote. Und ich denke daran, dass damals Amerika die Taliban unterstützt hatten. Die gelten heute zu den Erzschurken der Welt. Das ist eine. Was wir machen könnten sofort, ist Geld für Flüchtlinge bereitstellen, damit die wenigstens in Sicherheit erstmal leben können, bis da alles wieder ruhiger
geworden ist. Genau, das ist jetzt beschlossen. 800 Millionen Dollar sollen da bereitgestellt werden nochmal. Das sind ja wirklich also weit über 1 Million Menschen, die da auf der Flucht sind inzwischen. Ne?
Genau. Das ist, ja, naja, die Summe ist, naja, okay. dann will ich mal was sagen zu Putin. Ich grüße gleich Frau Feo bei der Gelegenheit.
Ja.
Was der Putin macht, ist es für mich ganz natürlich, ist das, was eine Großmacht macht, seine Interessen wahren.
Mhm.
Es gab in ganz Lateinamerika kein Land, was entscheiden konnte, welche Regierung es hat. Das hatten die Vereinigten Staaten immer unterm Daumen. Paraguay, Bolivien, Nicaragua, Chile etc. kann man so fortführen. Also finde ich es ein bisschen geheuchelt. Das ist mir so, fällt mir im Augenblick so ein zu der ganzen Geschichte.
Okay. Und würden Sie sagen, also okay, Unterstützung für Flüchtlinge ist das eine. Wie soll man in diesen Konflikt eingreifen? Soll man überhaupt eingreifen?
Man sollte auf eine Konferenz setzen und den Assad behandeln wie einen Staatschef.
Okay.
Der kann ihm noch so widerlich sein. Ach, eins fällt mir noch ein, die Wortwahl. Ich wundere mich immer, wenn es ein Bösewicht ist, den wir alle nicht mögen, den unsere Medien uns auch noch servieren in einer Art, wo es einen sowieso schauert, dass man da mal von Abschlachten spricht. Im Irak sind auch 100.000 Menschen gestorben. Wie viele sind in Vietnam gestorben? Keiner käme auf den Gedanken, mal zu schreiben, die Amerikaner schlachten Menschen ab.
Ja.
Während in Afrika wird immer geschlachtet.
Ja.
Das ist schon rassistisch, muss ich sagen.
Mhm.
Die Afrikaner schlachten eben ihre Gegner.
Klar, bei der Wortwahl muss man ein bisschen aufpassen, da haben Sie schon recht, auf jeden Fall, ja.
Das war's eigentlich schon.
Danke, Frau Hanack, ich danke für den Anruf.
Ich danke Ihnen auch. Gute Nacht.
Tschüss. Ja, das war's für heute. Danke allen, die zugehört haben, danke allen, die angerufen haben und mitdiskutiert haben zum Thema Syrien. Gleich nach den Nachrichten, wie immer, die Tonart. Heute Chansons und Balladen mit Jörg Adamczak, 3 Stunden lang. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 1.05 Uhr zur gewohnten Zeit zu den Nachtgesprächen am Telefon, wenn Sie Zeit und Lust haben. Bis dahin verabschiedet sich Jan-Christoph Kitzler am Mikrofon. Tschüss, machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Nacht.